Ja, einen wunderschönen guten Abend. Nein, wunderschönen guten Morgen. Wir freuen uns, dass Sie da sind und dass wir diese Gemeinschaft wieder miteinander haben dürfen. Unter dem Thema Entrückung, wie weiter? Das ist ja die große Frage, die sich jeder stellt. Was passiert eigentlich dann nach der Entrückung? Wir haben gestern geredet über das Preisgericht. Und danach geht es ja dann auch weiter. Aber wie? Und darüber wollen wir versuchen, uns Gedanken zu machen. Ich möchte einsteigen da mit einer Geschichte. Das ist natürlich nur eine Parabel, die man hier erzählen darf, denke ich. Das ist eine mittelalterliche Erzählung. Da waren zwei Mönche, die oft miteinander längere Spaziergänge machten und sich dabei immer und immer wieder unterhielten. Das bewegte sie über den Tod bzw. über das Danach, über den Himmel. Wie wird es da wohl sein? Wie wird es bei Gott sein? Wie werden wir wohnen? Wo werden wir wohnen? Wie ist das, wenn wir Jesus sehen, die Engel und so weiter und so fort? Aber zwischendrin, dann kamen ihnen auch immer wieder so Zweifel, naja, unsere Überlegungen und unsere Gedanken, ob die wohl auch so stimmen? Und dann haben sie sich etwas ausgedacht und etwas abgemacht und sie haben gesagt, pass auf, wir machen jetzt so, wenn jetzt einer von uns stirbt, dann soll der am nächsten Tag dann dem anderen, der noch lebt, erscheinen und dann nur zwei Wörter sagen, zwei lateinische Wörter. Das eine Wort lautet Taliter, das heißt, ist es so? Oder beziehungsweise eine Antwort, es ist so. Und das andere Wort wäre Aliter, es ist anders. Ja, also er soll ihm erscheinen und dann sagen, du, Talita, es ist so, oder eben Alita, es ist anders. Und tatsächlich, einer von ihnen starb dann auch zuerst und am nächsten Tag ist er ihm dann auch tatsächlich erschienen. Und der Freund fragt ihn, Talita, ist es so? Und der andere schüttelt den Kopf und dann fragt er ihn, Alita, ist es anders? Und dann schüttelt er wieder den Kopf und es kam ein Lächeln über seine Backen, über seine Lippen und ein Glänzen. Und er sagte dann ganz lieb und freundlich, Totalita Alita. Es ist so ganz anders. Und ihr Lieben, ich glaube, da sind wir beim Thema. Wir stoßen, glaube ich, an unsere Grenzen, wenn wir uns über die Ewigkeit bei Gott Gedanken machen. Es ist gut, wenn wir das tun, das möchte der Herr. Einerseits steht darüber einiges in der Bibel, andererseits würde ich sagen, wissen wir noch so wenig. Wahrscheinlich nur ein Bruchteil von dem, was in Wirklichkeit auf uns wartet. Ich habe 7 Punkte heute Vormittag. Da möchte ich mal versuchen, so einige Dinge zu erwähnen, die mir aufgefallen sind über diese Herrlichkeit. Das erste ist unser Erbe. Die Gemeinde Jesu wird ihr Erbe empfangen. Es ist ja nur so, dass vielleicht noch klärend, die Berufung Israels ist in erster Linie eine irdische, die das messianische Königreich betrifft, wobei aber klar ist, dass die Gläubigen des alten Bundes auch teilhaben an dem Himmel. Denken wir nur an Abraham oder Samuel, Elia, Mose und so weiter und so fort. Bei der Berufung der Gemeinde ist es aber andersrum. Die Berufung der Gemeinde betrifft in erster Linie den Himmel, wobei die Gemeinde aber auch Teil hat an dem irdischen Königreich des Messias. Wir lesen das im Neuen Testament ganz besonders klar bei dem Apostel Paulus. Er hat vornehmlich die Aufgabe, die Gemeinde Jesu immer auf den Himmel hin auszurichten. Ja? Hat Jesus zum Beispiel noch gesagt, trachtet als erstes nach dem Reiche Gottes? Da meinte er die Dinge, die diese Welt erwarten, die vom Himmel her kommen. So sagt Paulus nachher ganz ähnlich, aber doch etwas anders, trachtet nach dem, was droben ist, wo Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Paulus redet dann auch vom Reich, manchmal meint er auch tatsächlich das irdische Reich, aber oft meint er das allumfassende Reich Gottes, das Gemeinde betrifft, das den Himmel, die Ewigkeit und die Erde einschließt. Wir können uns vorstellen, dass schon alleine das, eben der Antritt des Erbes, dass das für die Gemeinde Jesu, wenn wir dann mal in der Ewigkeit sind, dass das nie langweilig wird, oder? Was meint ihr? Nix da mit Sitzen auf dem Wölkchen und Halleluja singen. Die Bibel erklärt uns ja, Jesus ist der Erbe aller Dinge. Hebräer Kapitel 1, Vers 2. Die Gemeinde ist Miterbe Christi. Das kann man gar nicht mehr trennen. Das hat Gott so gewollt. Die Bibelverse stehen dahinter. Dadurch ist Gemeinde Erbe oder Erben Gottes. Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, ist auch unser Vater geworden. Und wir erben mit Christus in der Ewigkeit. Das ist unfassbar. Das ist unfassbar. Worauf bezieht sich das Erbe? Es bezieht sich auf das Schöpfungsall, also wir sagen ja auch Kosmos, auf alle Fürstentümer, nicht nur die der Erde, ja, Königin Elisabeth, sondern auf alle Fürstentümer, Gewalten, Kräfte, Herrschaften, Namen. Zu ihnen zählen auch die Weltbeherrscher dieser Finsternis und die geistlichen Mächte der Bosheit. Und überhaupt der Engelwelt, die Gemeinde wird ja einmal Engel sogar richten, ja, wir werden da nachher noch drauf kommen. Also es ist unglaublich, was da auf uns wartet. Epheser Kapitel 1, da steht das ja, Vers 20 bis 23, in die er gewirkt hat, in dem Christus, in dem er ihn aus den Toten aufweckte und er setzte ihn zu seiner Rechten in den himmlischen Örtern. In den himmlischen Örtern. Ja, nicht nur an einem himmlischen Ort. Also wir haben ja keine Vorstellung, auch da glaube ich, von den Dimensionen der Ewigkeit, was es da noch für, in Anführungsstriche setze ich das natürlich, was es da noch für Welten gibt, für Örter, für Fürstentümer, Hierarchien und Gewalten in der ewigen Ewigkeit, ja. In den himmlischen Örtern über jedes Fürstentum und jede Gewalt und Kraft und Herrschaft und jeden Namen, der genannt wird, nicht allein in diesem Zeitalter, sondern auch in dem zukünftigen. Und hat alles seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über alles der Versammlung gegeben, die sein Leib ist. Die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Also wenn wir der Leib Christi sind, ist es ja klar, dass wir das alles irgendwie miterben. Ja? Wir werden ja nie Christus sein, wir werden ja nicht Gott werden. Das ist uns ja klar. Aber in Christus als sein Leib haben wir eine Stellung, das ist unwahrscheinlich. Epheser 2,6 sagt dann ja auch, wir haben das eigentlich dieser Tage schon zitiert, und er hat uns mit auferweckt und mitsitzen lassen in den himmlischen Örtern in Christus Jesus. Also sein Platz ist unser Platz jetzt schon, die Schweizer würden sagen, wie sagt man das, de jure. Ne? Ist das richtig? De jure. Ja? Aber noch nicht de facto. Ne? Noch nicht de facto. Jetzt ist es de jure, wir sind schon da eigentlich für Gott in Christus Jesus, in seinem Werk, in seiner Auferstehung und Himmelfahrt. Aber de facto wird es im Moment der Entrückung oder Auferstehung aus den Toten. Da wird es dann de facto, da werden wir dahin gebracht, wo Jesus ist. Es ist interessant, ich habe das mal gelesen, ich weiß gar nicht mehr wo, über die Antike. Wer mit einem König zu Rechten auf dessen Thron saß, das wurde früher öfter mal gemacht, wenn ein Gast kam aus einem anderen Land, vielleicht auch ein hoher Gast, der durfte sich dann mit dem König auf seinen Thron setzen. Und in dem Moment, wo das geschah und zugelassen wurde, hatte dieser die gleichen Rechte. Obwohl er nicht der König, der Unterschied blieb. Obwohl er nicht der König jetzt anstelle dieses Königs wurde, aber er wurde mit auf den Thron genommen und hatte damit die gleichen Rechte. Ich glaube, wir müssen uns auch vor Augen halten, dass es vielleicht oder wahrscheinlich, denke ich, zu kurz gedacht ist, und das spricht auch nicht der Offenbarung in den, vor allen Dingen in den apostolischen Briefen. Die apostolischen Briefe sind ja immer die Vollendung der Offenbarung Gottes im Wort. Ja? Das hat ja Jesus auch gesagt, wenn der Geist kommt, ich hätte euch noch so viel zu sagen, das könnt ihr gar nicht fassen. Aber der Geist wird euch dann in die ganze Wahrheit führen. Alles, was Jesus damals gesagt hat, war wahr. Es war immer Wahrheit. Es war immer ganze Wahrheit. Aber es war noch nicht die ganze Wahrheit. Ja? Das ist dann nachher, der Geist ist ausgegossen worden und die Apostel traten auf und die haben dann noch Offenbarungen und Geheimnisse, wie wir auch gestern hörten, durch Nathanael empfangen, die niemandem bekannt waren. Die kamen und kommen aber auch von Jesus und die sind genauso Wort Gottes wie die Evangelien. Und darum glaube ich, es ist zu kurz gedacht und es entspricht eben auch nicht der Offenbarung der apostolischen Lehre, wenn wir das Erbe der Gemeinde jetzt zum Beispiel nur auf die Mitregentschaft auf Erden begrenzen. Ich merke das immer wieder in Gesprächen oder in Gemeinden. Ich denke immer, ja, wenn wir dann mal wiederkommen, dann werden wir hier im tausendjährigen Reich und dann werden wir mitherrschen und so weiter. Jetzt stellen Sie sich mal ganz praktisch vor, vielleicht ist das dumm gesagt, ich weiß es nicht. Entscheiden Sie selber. Aber jetzt stellen Sie sich mal vor, jetzt kommen die ganzen Christen da von 2000 Jahren. Die kommen zurück. Und die erben dann hier auf das messianische Reich. Da kriegt ja jeder nur einen Fußballplatz, oder? Ja, nein, verstehen Sie, es geht auch darum, verstehen Sie mich bitte nicht falsch, aber es geht um viel mehr, es geht um Himmlisches und Ewiges. Wir sind vollendet in ihm und das Haupt jedes Fürstentums und jeder Gewalt. Es heißt über Jesus, dass Jesus höher ist als die Himmel geworden. Ja, als die Himmel. Höher. Es heißt, dass wir Teilhaber dieser himmlischen Berufung sind. Es heißt, der Freddy hat es eingangs gelesen, dass unser Bürgerrecht im Himmel ist, dass unsere Hoffnung in den Himmeln aufbewahrt ist, in den Himmeln aufbewahrt ist, unsere Hoffnung. Nicht reduziert auf das Millennium, wobei wir auch in Christus daran teilhaben. Wir kommen noch darauf. Dass wir Mitbürger und Heilige der Hausgenossen geworden sind, und da gibt es ja unter anderem auch diesen schönen Vers aus 2. Korinther 5,1. Denn wir wissen, dass, wenn unser irdisches Haus, die Hütte, zerstört wird, wir einen Bau von Gott haben, ein Haus nicht mit Händen gemacht, ein ewiges, wo? Aha, in den Himmel. Also so wenig, wie Jesus als ewiger Gott nur auf die Erde begrenzt ist und sein wird, selbst wenn er dann auf der Erde ist, ebenso wenig sind die Glieder darauf zu begrenzen. Obwohl wir nie Gott sein werden, das ist ganz klar. Wir haben an all dem Teil und sind Erbe von all dem, was Jesus gehört. Warum das Gott so gemacht hat und so wollte in seinem ewigen Ratschluss in Christus Jesus, ich sage es noch einmal und immer wieder, das ist unfassbar. Es geht nicht nur um Jesus ist gekommen, er ist gekreuzigt, er ist auferstanden. Ja, das ist, aber wisst ihr was, das beinhaltet doch nicht nur, jetzt sind wir alle arme Sünder, die gerettet sind und so. Also es gibt hier Offenbarungen, was Gott seinem Sohn zuführt an Lohn seiner Schmerzen. Ist herrlich. Und ich glaube, liebe Geschwister, Sie gehen mit mir eins, wenn ich sage, dieses Erbe anzutreten, worüber wir eben gesprochen haben, auch über alle Fürstentümer, Gewalten und so weiter, und das zu verwalten, das muss ja verwaltet werden, ja? Dieses Erbe mit Christus und in Christus. Ich glaube, das ist eine große Aufgabe, die uns da gestellt ist, und auch deshalb wird es uns schon nicht langweilig werden in den ewigen Welten Gottes, des Vaters. Und der Brief Kolosser sagt uns, danksagend dem Vater, der uns fähig gemacht hat zu dem Anteil, andere Übersetzungen, zu der Teilnahme am Erbe der Heiligen in dem Licht. Oder erleuchtete Augen eures Verständnisses, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung und was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen ist. Einerseits sind die erlösten Heiligen Jesu Erbe. Wir sind Jesu Erbe. Das ist ein unschätzbarer Reichtum, den der Vater dem Sohn schenkt wegen seines Erlösungswerkes. Andererseits dann aber im Umkehrschluss dazu ergibt das, dass die Erlösten an dem Reichtum seines Erbes teilhaben. Sie sind in seine Herrlichkeit hineingenommen. Mit anderen Worten, wer den Sohn hat, der hat alles. Sie kennen diese bekannte Geschichte. Ist hier, glaube ich, auch schon mal erzählt worden vor Jahren. Ich habe mich daran erinnert, da ist ein sehr, sehr vermögender Mann, steinreich und mit seiner Ehefrau. Und die haben nur einen Sohn. Und den lieben sie natürlich von Herzen. Und nach einer Zeit stirbt die Frau. Und jetzt bleibt der Vater mit dem Sohn noch übrig. Und der Vater hat so viel Geld, er kauft sich auch große Gemälde von Rembrandt, von Van Gogh, Millionen Werte, von vielen anderen bekannten Malern. Und er hat mit seinem Sohn tiefe Gemeinschaft. Aber eines Tages wollte der Sohn jemandem anderen das Leben retten und ist dabei selber zu Tode gekommen. Jetzt war der Vater noch ganz allein. Und dann hatte er noch ein Bild von seinem Sohn und das hat er doch mit in dieser Galerie aufgehängt, da in seinem Riesenhaus. Und eines Tages starb auch der Vater. Und dann kam es zur Testamentseröffnung und da hat dann der Auktionator eben geschrieben an viele Experten und Sammler und andere reiche Leute, dass es zu einer Auktion kommt an diesem und diesem Tag. Sie sollen doch bitte alle erscheinen. Und die kamen natürlich mit großem Verlangen, wollten diese tolle Bilder haben und so. Und dann fing die Auktion an und da sagt der Auktionator, also wir beginnen aber mit dem Bild des Sohnes. Da hing das Bild des Sohnes da neben Van Gogh und Rembrandt. Und wer möchte das haben? Gucken Sie alle an. Keiner hat sich gemeldet. Und da war ein älterer Herr, ich weiß nicht, ob der Gärtner gewesen ist, und der sagt, ich würde das Bild gerne kaufen, aber ich habe nicht viel mehr als $10. Aber ich habe den Sohn geliebt, ich habe den Vater geliebt, wir haben Gemeinschaft gehabt, ich habe ihre Arbeit geliebt. Und diese Erinnerung hätte ich doch ganz gerne dann noch zu Hause. Und dann sagt der Auktionator, wer bietet mehr? $10 sind gesetzt, wer bietet mehr? Gucken Sie alle an, keiner will das Bild. Okay, das Bild ist vergeben für $10 an diesen Herrn. Damit ist die Auktion aufgelöst. Alle gucken sich an. Was ist denn da los? Was soll denn das mit den teuren Millionen Bildern da an den Wänden und so? Wir wollen jetzt endlich mal zur Sache kommen. Und dann sagt er, nein, der Vater hat im Testament festgelegt, Wer den Sohn hat, bekommt alles. Ja, Römer Kapitel 8, Vers 32. Er, der doch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle hingegeben hat, wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Zweiter Hauptpunkt, ich habe 7 Hauptpunkte, jetzt sind wir schon 22 Minuten weg. Das wird schwierig. Vereinigung mit allem Himmlischen, Hebräer 12, 22, das hatten wir gelesen. Was hier steht, ist eigentlich auch fantastisch. Ihr seid gekommen zu dem himmlischen Zion. Das ist, glaube ich, ein Synonym für den Himmel, der himmlische Berg Zion. Ja, weil es geht ja dann auch so weiter. Ihr seid gekommen zu dem himmlischen Jerusalem. Ich möchte Ihnen hier etwas sagen, was ich glaube, beziehungsweise was ich nicht glaube. Ist jetzt nur eine persönliche Erkenntnisfrage. Aber ich denke nicht, dass das himmlische Jerusalem identisch ist mit dem neuen Jerusalem, das eines Tages vom Himmel auf die Erde kommt. Wenn es einen neuen Himmel gibt und eine neue Erde, kommt ja das neue Jerusalem auf Erden. Es wird nie Himmlisches genannt, es wird das Neue genannt. Ja, es wird, ist doch ganz klar, steht doch im Zusammenhang, es wird einen neuen Himmel geben, Offenbarung Kapitel 21. Es wird einen neuen Himmel geben, es wird eine neue Erde geben und dann wird es auch ein neues Jerusalem geben, das Gott machen wird. Wie er einen neuen Himmel und neue Erde macht, wird er ein neues Jerusalem machen und das kommt dann vom Himmel auf die Erde. Aber darüber, das himmlische Jerusalem, das ist die Regierungszentrale, das oberste, oberste, oberste von allem Obersten. Das glaube ich. Und das andere neue Jerusalem, da kann man ja auch Gott nicht begrenzen, oder? Ich meine, das neue Jerusalem, das ist ja, glaube ich, 2000 Kilometer oder was da im Kubik, ne? Ist ja schon riesig, aber kann man Gott da einzwingen? Er wird dann unter den Menschen wohnen. Wie damals, ähnlich vielleicht wie damals im Paradies im Garten Eden. Aber Gott ist doch darüber hinaus, doch viel größer, oder nicht? Dann nicht alles, den können wir doch nicht in einen Kasten sperren von 2000 Kilometer Länge. Der Ewige, der alles geschaffen hat. Ja? Also das ist zu Myriaden von Engeln, zur Versammlung der Erstgeborenen, aller Wiedergeborenen in Christus, zu Gott selbst. Weiß nicht, haben Sie mal die Frage, werden wir Gott sehen? Gott ist Geist, nicht wahr? Ich kann ihn da nicht so... Einerseits werden wir ihn wahrscheinlich sehen, aber es ist interessant, in der Offenbarung fällt einem auf, da wird Gott, wenn Gott beschrieben wird in der Offenbarung, im Gegensatz zu Jesus, wird Gott, wenn Gott in der Offenbarung beschrieben wird, wird er immer umschrieben. Immer umschrieben. Er ist unfassbar. Und doch stehen wir vor seinem Thron und sehen ihn trotzdem, ne? Irgendwie. Also, ich sag ja, totaliter Alita, ne? Ja. Zu Gott, zu den Geistern der vollendeten Gerechten, das sind die Gläubigen auch des alten Bundes zum Beispiel, und zu Jesus selbst. Zu Jesus selbst. Also ich stelle mir das jetzt mal so vor, diese Engelwelt kennenzulernen, den himmlischen Berg Zion zu durchwandern, und die vollendeten Gerechten zu treffen, das werden herrliche Aufgaben. Da haben wir was zu tun. Drittens, ging jetzt ein bisschen schneller. Die Gemeinde wird dem Bild Jesu gleichgestellt. Und dafür gibt es gibt mehr, aber ich habe jetzt 3 Aussagen, die uns das belegen. Die Gemeinde wird dem Bild Jesu gleichgestellt. 1. Johannes Kapitel 3, Vers 2. Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes, das ist klar, und es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen, dass wir, wenn es offenbar werden wird, ihm gleich sein werden. Also immer wieder stoße ich an meine Grenzen. Immer wieder sage ich, Gott, warum machst du sowas? Das ist doch herrlich, ja? Oder 1. Korinther 15, 49. Und wie wir das Bild dessen von Staub getragen haben, des ersten Adams. Wir sind ja alle Nachkommen des ersten Adams, Adam und Eva, ne? Und wir haben alle denselben Leib, wie er gehabt hat. So werden wir das Bild des Himmlischen tragen, des letzten Adam oder des zweiten Menschen, Jesus Christus, einen verherrlichten Leib. Oder eben, der unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird zur Gleichförmigkeit mit seinem Leib der Herrlichkeit. Nach der wirksamen Kraft, mit der er vermag, auch alle Dinge sich zu unterwerfen. Das hat begonnen bei unserer Bekehrung. Bei unserer Bekehrung und Wiedergeburt begann die Heiligung in unserem Leben, wurde in unser Leben hineingelegt und die geistliche Umgestaltung. Eigentlich auch da ein für alle Mal geheiligt bereits mit der Bekehrung. Aber das zieht dann eine Praxis nach und das geht dann, das hat bei der Bekehrung begonnen, aber es geht jetzt im christlichen Leben weiter. Wir werden durch die Kraft des Heiligen Geistes unser Leben lang geheiligt und umgestaltet. Das möchte der Heilige Geist in uns wirken, dass wir zum Beispiel so gesinnt sind, wie Jesus gesinnt war. Ja, der es nicht für einen Raub achtete, Gott gleich zu sein und sich selbst erniedrigte und sich unter die Menschen stellte und sich demütigte und bis zum Tod am Kreuz, dass wir seine Liebe, sein Wesen, seine Sanftmut, seine Barmherzigkeit anziehen. Aber abgeschlossen wird das dann bei ihm in der Herrlichkeit, wenn wir dann nach der Entrückung vor ihm stehen. Wir sprachen gestern über den Preisrichterstuhl, der das Werk in uns angefangen hat. Er wird es auch vollenden bis auf den Tag Jesu Christi. Da wird es dann vollendet. Es hat einmal jemand dazu geschrieben, wir werden meisterhaft vollendet. Du fällst nicht durch Sieb. Der in uns das gute Werk begann durch Gnade, wird es auch vollenden. Viertens, ein ewiger Unterricht für Gemeinde und Engelwelt. Da haben wir was zu tun. Da sitzen wir alle in der Schule. Die Gemeinde ist nämlich eine Darstellung des unendlichen Reichtums der Gnade und Güte in Christo. Ich betone, des unendlichen Reichtums der Gnade in Christus Jesus. Das ist Gemeinde und das ist eine Darstellung dafür. Da heißt es zum Beispiel im Epheserbrief, Kapitel 2, Vers 7, damit er, bitte achten Sie auf das Wort, damit er in den kommenden Zeitaltern, also das geht in Ewigkeit weiter, ja, nicht begrenzt hier auf unserer Erde, damit er in den kommenden Zeitaltern den überragenden Reichtum seiner Gnade in Güte an uns erwiese in Christus Jesus. Also ich mache Ihnen einen Rat. Ich glaube persönlich selber, der Epheserbrief ist der höchste Brief im ganzen Neuen Testament. Was da offenbart wird über Gemeinde Jesu, und das empfängt der Mann, der das schreibt, wo? Im Gefängnis. Im Gefängnis. Das sind die Wege Gottes, ne? Da fühlen wir uns manchmal eingeschlossen. Der hätte doch auch sagen können, ach lieber Gott, wenn ich doch jetzt unterwegs wäre und hier nicht gebunden und so, da könnte ich doch so viele Menschen erreichen. Ich bin ja schon fast durch die ganze Welt und so weiter und so. Und jetzt hocke ich hier in diesen Ketten da vielleicht oder in diesem Zimmer im Gefängnis, kann nicht reisen, kann nicht unterwegs sein. Da sagt Gott, ne, das brauchst du auch nicht. Was ich dir hier gebe, das ist mehr, als wenn du bis ans Ende der Welt reisen würdest. Ja? Kolosserbrief, Philipperbrief, sind ja Briefe, Epheserbrief. Also dann müssten Sie wirklich mal Vers für Vers durchlesen. Ne? Und dann hier Epheser 3, 10 bis 11. Damit jetzt den Fürstentümern und den Gewalten in den himmlischen Örtern, das sind ja die Engel, ja? Durch die Versammlung, das ist die Gemeinde, kundgetan werde die mannigfaltige Weisheit Gottes nach dem ewigen Vorsatz, den er gefasst hat in Christus Jesus, unserem Herrn. Also um dieses Wunder der umgestaltenden Gnade wird es in der Ewigkeit gehen. Da geht es weiter. Durch die ewigen Zeitalter hindurch wird Gott den himmlischen Heerscharen offenbaren, was er in Christus, und da staunen die ja jetzt schon drüber, was er in Christus mit den Niedrigen, mit den Verdorbenen, mit den Nichtwürdigen, Sündigen, durch den Teufel beherrschten Menschen vollbracht hat. Was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst? Und dann heißt es in der Parallele im Hebräerbrief, wir schauen aber auf Jesus. Er ist der Mensch, in dem wir Menschen, die wir an ihn glauben, alles geworden sind. Ich lese Ihnen etwas vor von William MacDonald, das erlauben Sie mir, ja? Zu diesem Vers, ziemlich so schön. Um dieses Wunder der umgestaltenden Gnade wird es bei den Offenbarungen in der Ewigkeit gehen. Durch die ewigen Zeitalter hindurch wird Gott den himmlischen Heerscharen offenbaren, was es ihn kostete, seinen Sohn in diesen Sündenpfuhl zu senden. Es wird darum gehen, was es den Herrn Jesus kostete, unsere Sünden am Kreuz zu tragen. Dieses Thema wird sich niemals erschöpfen lassen. Und wieder häuft Paulus hier Worte auf, um die außerordentliche Größe dieser Tatsache zu verdeutlichen. Seine Güte an uns, seine Gnade in Güte an uns, der Reichtum seiner Gnade in Güte an uns, der überschwängliche Reichtum seiner Gnade in Güte an uns. Und nun folgt daraus, dass wir dann, wenn Gott dies in der Ewigkeit erweisen wird, lernen werden. Der Himmel wird die Schule und Gott unser Lehrer sein. So schreibt er das, ja? Seine Gnade wird das Schulfach sein. Während wir die Schüler sein werden und das Schuljahr wird die Ewigkeit umfassen. Das sollte uns von der Vorstellung befreien, dass wir alles wissen werden, wenn wir in den Himmel kommen. Nee, das wird noch spannend. Nur Gott weiß alles und wir werden ihm niemals völlig gleich sein. Das wirft auch die interessante Frage auf, wie viel werden wir wissen, wenn wir in den Himmel kommen? Ich frage Sie, wird die Ewigkeit dafür ausreichen? Paulus schreibt, dass dieser ewige Reichtum Gottes in seinem Heilshandeln unausforschlich ist. Unausforschlich. Das heißt, wir kommen nie zum Schluss in der Ewigkeit. Der, der die Ewigkeit geschaffen hat, der selber Ewigkeit ist. Ja, die Leute, ich habe das mal im Radio gehört, im Auto, glaube ich, ist das gewesen, da hat man so mit Astronomen, mit Wissenschaftler gesprochen über das Universum. Ja, und dann haben die gesagt, also es ist heute so, je mehr wir vom Universum verstehen und je mehr wir erkennen und je mehr Einblick wir haben, desto mehr lernen wir, dass wir nichts wissen. Heute nur was das, und das ist ja geschaffen, nur was das Universum betrifft. Ja? Das ist ganz interessant. Die sagen, je mehr Antworten wir bekommen betreffs des Universums durch die Wissenschaft, je mehr werden die Fragen. Die werden nicht weniger, die Fragen, die werden mehr. Also, wenn der Paulus da schreibt in Römer 11, 33, O Tiefe des Reichtums, sowohl der Weisheit als auch der Erkenntnis Gottes, wie unausforschlich sind seine Gerichte und unergründlich seine Wege. Ein unendlicher Gott wird uns Unendliches lehren und Neues offenbaren. Und wer weiß, in wie viele Geheimnisse wir noch hineingeführt werden. Langweilig wird das nicht. Fünfter Punkt. Die Gemeinde ist, ich finde dafür kein anderes Wort, klingt vielleicht ein bisschen komisch oder plump, die Gemeinde ist überhimmlisch anzuordnen. Überhimmlisch. Ja, wie geht das denn, überhimmlisch? Epheser 4,10, der hinabgestiegen ist, ist derselbe, der auch hinaufgestiegen ist, über alle Himmel, Mehrzahl, über alle Himmel, damit er alles erfüllt. Jesus Christus, der hinabgestiegen ist, der Mensch wurde, der Ewige, der Mensch wurde, bis zum Tod am Kreuz sich erniedrigen ließ. Ja? Da gibt es eine Vaterschaft in den Himmeln, das himmlische Jerusalem, ja, gibt es. Es gibt eine hohe Priesterschaft, die höher ist als die Himmel. Die Bibelverse stehen da immer. Und es heißt, Jesus ist durch die Himmel hinaufgestiegen zum höchsten Platz. Der Thron Gottes des Vaters ist also der höchste Ort in den Ewigkeiten hoch über alle himmlischen Örter und alle himmlischen Welten, die es da in seiner Ewigkeit noch geben kann. Ja? Ich sprach ja von Hierarchien und Örtern und so weiter und so fort. Wo Gott selber ist, das ist die Regierungszentrale, das ist das Vaterhaus, da ist der Ursprung. Wunderbar. Und ich sagte, dieser ewige Gott ist nicht auf das neue Jerusalem zu begrenzen. Er wird da dann tatsächlich unter den Menschen wohnen. Aber er ist ja trotzdem noch da drüber. Ja? Ist nicht die Gemeinde in Christus dorthin versetzt? Der nächste Punkt zeigt uns, warum. Die Gemeinde wird als Leib Christi mit dem Haupt, das ist Jesus Christus, verbunden. Epheser, ich glaube, haben wir schon gelesen, 1, 22, 23, und hat alles seinen Füßen unterworfen. Alles, was ist den Füßen Jesu unterworfen. Und er selbst ist das Haupt über alles der Versammlung gegeben, also der Gemeinde, die sein Leib ist. Und bitte, ist die Tiefe des Epheserbriefes, mit ihm ist sie die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Also wir sind sein Leib. Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig und ihr seid vollendet in ihm. Kolosser Kapitel 2, das habe ich jetzt hier nicht stehen. Kolosser Kapitel 2, 9 bis 10. Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig und ihr seid vollendet in ihm. Das haben wir doch nicht verdient. Das haben wir doch nicht durch gute Werke irgendwie uns da hocharbeiten können. So. Ja? Geht ja gar nicht. Die Beschreibung Leib Christi, das hat ja auch der Nathanael gestern so schön gesagt. Die Beschreibung der Leib Christi ist eine Beschreibung eines Organismus. Und dieser Organismus war ein Geheimnis, das erst nach der Himmelfahrt Jesu offenbart wurde. Und zum ersten Mal in der Bibel im Neuen Testament redet Paulus davon im 1. Korintherbrief Kapitel 6, Vers 5, dass die Gemeinde, dass wir Glieder sind seines Leibes, als ein Organismus. Thomas Eis, der hat das ja so schön gesagt, ich hatte mir das schnell mitgeschrieben, sinngemäß, ich kann das nicht wortwörtlich weitergeben. Ein Geheimnis bezieht sich auf eine neue Offenbarung, die vorher nicht bekannt war. Ja, es geht nicht darum, dass ich das auf etwas Geheimnisvolles beziehen würde, das schwer zu verstehen ist. Nein, es war noch gar nicht offenbar, wurde nie drüber geredet. Das hat Gott in seiner Herzensfülle nachher offenbart. Immer ein Stück mehr. Und ich kann mir vorstellen, dass das in Ewigkeit noch weitergeht. Wir gehören zu Christus. Und mit Christus zusammen ist die Gemeinde als Leib die Fülle des, der alles in allem erfüllt. Ich begreife es nicht. Wem von Ihnen ist Fritz Binde ein Begriff? Weil ich erinnere mich noch gut daran, und dann habe ich den Peter Malgo gefragt. Ich erinnere mich noch daran, dass der Wim Malgo damals war, der Gründer unseres Missionswerkes, der hat Fritz Binde öfters mal zitiert. Und jetzt hat mir irgendjemand, hat mir da ein Buch mal zugeschickt, Die Vollendung des Leibes Christi. Und ich habe jetzt erst angefangen da zu lesen, ich bin erst auf den ersten paar Seiten, ich habe da heute Morgen ein bisschen rumgeblättert, und da schreibt Fritz Binde unter anderem über das Haupt Jesus Christus und den Leib des Christus, nämlich die Gemeinde, da schreibt er, das übersteigt unser Fassungsvermögen bei weitem. Dass Gott das so in seinem Heilsvorsatz beschlossen und diesen wunderbaren Organismus ins Dasein gerufen hat, das fasse wer kann. Sein Christus, schreibt er jetzt, da bin ich persönlich ein bisschen, aber ich war vorsichtig vielleicht, aber ich verstehe, was er sagen will. Sein Christus ist nicht vollständig ohne den Leib. Und darum heißt es ja, dass die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. In dem Moment, wenn die Gemeinde in den Himmel geholt wird, Entrückung, Auferstehung, und die Gemeinde als Leib mit Christus zusammengeführt wird. Christus ist eine eigenständige Person, das wissen wir. Aber geistlich, heilsgeschichtlich gesehen, ist dann alles vollständig. Die Vollendung des Leibes Christi, Fritz Binde. Ich denke, es ist ein Buch, das gibt es nicht mehr im Handel. Vergriffen und alt, aber ich werde es mal lesen. Ja, gut. Letzter Punkt. 7. Darum wird die Gemeinde gewaltige Aufgaben haben kosmischen Ausmaßes. Ist doch klar, wenn wir des Christus sind, ja, wenn wir Miterben sind. Drei Dinge, die die Zukunft der Gemeinde betreffen und die uns die Bibel darüber offenbart. Erstens, Gemeinde wird miterben, das hatten wir behandelt. Zweitens, Gemeinde wird mitrichten. Drittens, Gemeinde wird mitherrschen. Bitte erlauben Sie mir, dass ich das wiederhole. Langweilig, hä? Wird das nicht. Ich bin das mal durchgegangen, so ein bisschen mental. Man hätte vielleicht noch mehr studieren können jetzt, aber vielleicht so einige Dinge. Gemeinde wird gewaltige Aufgaben kosmischen Ausmaßes haben. Sie wird ja daran teilhaben, die Schöpfung zu befreien. Römer Kapitel 8. Wenn die Söhne Gottes, wenn die Kinder Gottes offenbar werden mit ihm, wird die Schöpfung befreit. Und die Schöpfung scheint das zu wissen oder zu ahnen. Die sehnt sich danach. Das wird aber erst vollendet, ja, wenn wir entrückt sind. Die Gemeinde wird über alle himmlischen Regionen mitregieren und mitherrschen. Die Gemeinde wird die Welt richten. 1. Korinther Kapitel 6, Vers 2. Wisst ihr nicht, dass die Heiligen die Welt richten werden? Ich könnte mir vorstellen, dass dies bereits mit der großen Trübsal beginnt. Die Gemeinde wird entrückt. Es kommt dann die große Trübsal von mindestens 3,5 Jahren, sagen wir mal. Und das ist ja Gericht Gottes über diese Welt. Und wenn dann Gemeinde schon bei Christus ist, dann wird sie auch schon bei diesem Gericht dabei sein oder gegenwärtig sein. Die Gemeinde wird Engel richten. Wisst ihr nicht, dass wir Engel richten werden? Das beginnt ja auch schon in der Apokalypse, aber das geht ja dann darüber hinaus, ja? Noch nach den 1000 Jahren und so weiter und so fort. Gemeinde wird also auch Engel richten. Das ist, ja? Und das ist natürlich das Grandioseste, sie wird mit ihm wiederkommen in Herrlichkeit. Kolosser 3, Vers 4, wenn der Christus unser Leben offenbart werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm offenbar werden in Herrlichkeit. Wir werden ja nie Gott sein. Ich sag mal so, wir werden auch nie allgegenwärtig sein, weil wir eben nicht Gott sein werden. Aber wir werden immer da sein, wo Christus ist, als sein Leib, sagen wir mal, ja, geistlich gesprochen. Wir werden ja Miterben sein und gleichgestaltet, mitherrschen und mitteilhaben. Wenn der Herr Jesus Christus kommt, dann heißt es in Offenbarung 22, 12, siehe, ich komme bald und mein Lohn mit mir, um einem jeden zu vergelten, wie sein Werk ist. Vielleicht darf man das auch mal so sagen, wenn er wiederkommt, dann kommt sein Lohn, ist dann dabei, wenn er wiederkommt. Und das ist die Gemeinde. Denn die Gemeinde ist sein Lohn. Und er kommt mit der Gemeinde zurück, um hier auf dieser Erde jeden zu vergelten wie seine Werke. Die Gemeinde hat Teil am Gericht Gottes. Ich weiß es nicht genau, aber so könnte ich es mir vorstellen. Jesaja 53 sagt ja, ich will ihm die Starken zur Beute geben. Er soll Lohn seiner Schmerzen haben, ja? Da die Gemeinde der Leib Christi ist, wird sie selbstverständlich auch an seiner irdischen Herrschaft teilhaben, weil sie, ich sagte es, immer dort ist, wo er ist. Ihre eigentliche und höchste Bestimmung aber sehe ich im Himmel. Ich denke, dass sie von dem Himmel her die Erde mitbestimmen wird. Vom Himmel her die Erde mitbestimmen wird. Und die anderen, die auferweckten Märtyrer in Offenbarung Kapitel 20, ja, vornehmlich Israeliten, die werden mit ihm herrschen 1000 Jahre hier auf dieser Erde. Die Gemeinde auch, aber vom Himmel her, glaube ich. Und natürlich auch auf der Erde. Und immer dem Haupt untergeordnet, ja? Immer dem Haupt untergeordnet. Soweit ich das verstehe, ist auch unser Herr nicht zu begrenzen auf diese Erde. Er kommt ja auch als eine göttliche Person zurück. Und er ist dann natürlich im tausendjährigen Reich. Und er ist auch gegenwärtig. Auch seine Apostel auf 12 Thronen werden die sitzen und Israel mitrichten, wer mit ins messianische Reich kommt, ja? Aber Jesus, da Jesus ewig ist und nicht zu begrenzen ist und all diese Dinge und wir, ich sag nochmal, sein Leib sind, geht das auch noch darüber hinaus. Und vielleicht ist das eine Antwort, dass nämlich auch der König David, ich nehme es buchstäblich, Sie können es nehmen, wie Sie wollen, ich nehme es buchstäblich, der König David wird auferweckt als König Israels, das steht jetzt nicht geschrieben, aber das könnte so sein, als Stellvertreter Christi auf Erden. Weil der Christus selber ist ja überall. Ja? Hesekiel Kapitel 34, Vers 24. Und ich, der Herr, werde ihr Gott sein, ja, und mein Knecht David wird Fürst sein in ihrer Mitte. Ich, der Herr, habe es geredet. Ja, glauben wir es oder glauben wir es nicht? Hesekiel 37, 24. Und mein Knecht David wird König über sie sein. Das spricht über die Zukunft, über dieses Millennium. Es ist wie bei der Auferstehung oder nach der Auferstehung Jesu. Er war ja da, er war nicht da und dann war er trotzdem da 40 Tage und er war da und war doch wieder nicht da und dann ging er durch. Verstehen Sie? Himmelreich bedeutet Himmel auf Erden, dass der Himmel die Erde beherrscht. So eine enge Verbindung wie, sagen wir mal, vielleicht vor dem Sündenfall. Auch Engel haben ja bereits, sind ja nicht allgegenwärtig. Der Teufel ja auch nicht übrigens. Ja, manche meinen das, dass der Teufel allgegenwärtig ist. Nein, der Teufel ist nie und nimmer allgegenwärtig. Er ist eine geschaffene Person, er ist noch nicht Gott. Er ist durch seine Dämonen, die sind ja unzählige wahrscheinlich, da wirkt er ja vom Himmel her. Aber er ist nie allgegenwärtig, Engel auch nicht. Aber Engel haben ja Zugang, ne, wenn Gott das will. Die haben ja Zugang schon vom Himmel her auf diese Erde. Wahrscheinlich wird die Gemeinde Jesu auch bei der Erschaffung des neuen Himmels und der neuen Erde beteiligt sein. Wenn das himmlische Jerusalem auf die Erde kommt, dann wird sie, wie erwähnt, in Jesus und dem Vater mit teilhaben an der Regierung. Und da gibt es genügend zu tun in unendlichen Welten. Ich habe begonnen mit einer Geschichte zweier Mönche und ich ende mit einer Geschichte zweier Mönche. Muss ich aber lesen. Es waren zwei Mönche, die lasen miteinander in einem alten Buch. Ist nur eine Parabel, bitte, ja? Am Ende der Welt gäbe es einen Ort, an dem der Himmel und die Erde sich berühren. Sie beschlossen, ihn zu suchen und nicht zurückzukehren, ehe sie ihn gefunden hätten. Sie durchwanderten die Welt, bestanden unzählige Gefahren, erlitten viele Entbehrungen. Eine Tür sei dort, so hatten sie gelesen, man brauche nur anzuklopfen und befände sich dann bei Gott. Schließlich fanden sie sie. Sie klopften an die Tür, bebendes Herzens sahen sie, wie sich die Tür öffnete. Und als sie eintraten, standen sie zu Hause in ihrer Klosterzelle. Da begriffen sie, der Ort, an dem der Himmel die Erde berührt, befindet sich auf dieser Erde an der Stelle, an der Gott dich hingestellt hat. Solange wir auf dieser Erde sind, an dem Platz, wo der Herr uns hingestellt hat, da soll der Himmel die Erde berühren, und zwar durch dich. Durch dich. Bis wir dann eines Tages geholt werden und wirklich im Himmel sind. Ich lade Sie ein, bring ein Stück Himmel auf die Erde, indem du Jesu Wesen anziehst und ausstrahlst und dich umgestalten lässt. Und als letzter Gedanke, ich drücke jetzt hier Stopp, eigentlich ist die Predigt schon vorbei. Wir haben über den Himmel versucht, uns Gedanken zu machen. Totaliter, amaliter, ja? Und das ist schön, man kann sich darin vertiefen, es wird dann vielleicht doch ganz anders noch. Aber so schön das ist, da kommt man nur rein mit Jesus. Bitte halten Sie sich das vor Augen. Der Weg über Golgatha, der Weg übers Kreuz ist der Weg in den Himmel, es gibt keinen anderen. Ja? Wir haben mal von der Eintrittskarte gesprochen, ne, von dem teuren Blut Jesu am Freitag. Und wenn Sie an den Ort wollen und wenn Sie das erben wollen, worüber wir versuchten zu reden, dann müssen Sie diese Entscheidung treffen, dann sind Sie nicht dabei. Ganz sicher nicht. Dann sind Sie nämlich kein Glied am Leib Jesu. Dann sind Sie, stehen Sie außerhalb. Amen. Ja, lieber Vater, wir danken dir für all das, was du bereitet hast in der Ewigkeit für uns. Es ist kaum zu begreifen, zu ergreifen, zu durchdenken. Aber die Bibel macht uns doch aufmerksam darauf, dass du Herrliches vorhast. Und was du aus dem grandiosen Werk Jesu Christi, deines Sohnes, geschaffen hast. Und wir beten so sehr, Herr, komme bald. Komm für den Leib deiner Gemeinde, dass wir in den Himmel geholt werden. Komm für diese Welt, die dich so dringend braucht, Herr, deine Gerechtigkeit und deinen Frieden. Und hab nochmal Lob und Dank, ewiger Gott, für deine Güte in Christus Jesus. Amen.